Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie mit dabei sind. Sie ist nicht größer als Ihr Daumenende und wenn sie gesund ist, spüren und sehen Sie sie äußerlich nicht. Die Rede ist von der Schilddrüse. Wehe aber Ihre Schilddrüse ist krank, dann geht's im Stoffwechsel, auf der Waage, sogar in der Seele drunter und drüber, denn die kleine Drüse spielt bei der Steuerung fast aller wichtigen Organe eine große Rolle. Und genau darüber sprechen wir heute im Medizintalk. Meine Gäste sind die Chefärzte der allgemeinen, viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie Traunstein-Trostberg, Dr. Rolf Schauer und Dr. Joachim Däuble. Außerdem der leitende Arzt der Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, Jürgen Diener. Und mit ihm beginnen wir auch gleich. Herr Diener, was genau ist denn die Schilddrüse überhaupt?
Die Schilddrüse ist ein kleines Hormon, was vorne am Hals gelegen ist, unterhalb des Kehlkopfes, hat von diesem auch seinen Namen, weil sie unterhalb des Schildknorpels genau liegt. Sie besteht aus zwei Lappen, sieht normalerweise aus wie ein kleiner Schmetterling. Das sieht man besonders dann, wenn ein Sintigramm gemacht werden muss. Beim Mann darf die Schilddrüse bis zu 25 Milliliter Volumen haben. Das gilt als normal. Bei den Frauen ist das bis zu 18 Milliliter. Die wesentliche Aufgabe der Schilddrüse besteht darin, Schilddrüsenhormone zu synthetisieren und eben Jod zu speichern. Dieses Jod bekommt sie aus der Nahrung. Nebenbei gibt es auch Zellen in der Schilddrüse, die für den Calciumhaushalt ein Hormon produzieren, das sogenannte Calcitonin, was aber für den Calciumhaushalt eine eher untergeordnete Rolle spielt. Die Hormone der Schilddrüse sind chemische Botenstoffe, die praktisch von der Schilddrüse aus in den Körper gesandt werden und dort in ihre Zielorgane gelangen. Das sind fast alle Organe des Körpers, die eben entsprechende Rezeptoren, also kleine Strukturen besitzen, wo diese Hormone andocken und diese Hormone dort ihre Wirkung entfalten. Deswegen kann man sich auch vorstellen, dass dadurch bedingt, wenn es zu Schilddrüsenerkrankungen wie Über- oder Unterfunktion kommt, eben auch viele andere Körperfunktionen wie das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, Muskeln, Gelenke, betroffen sein können und die Schilddrüsenerkrankungen eben deswegen auch eine große Wirkung im gesamten Organismus haben.
Sie haben jetzt das Jod angesprochen. Welche Bedeutung hat das Jod für die Schilddrüse?
Das Jod ist ein wesentlicher Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Es ist ein Spurenelement und wird von der Schilddrüse, wie ich bereits gesagt habe, gespeichert und in die Schilddrüsenhormone eingebaut. Die Schilddrüsenhormone enthalten fast zur Hälfte Jod. Dieses Jod bekommen wir in Deutschland zum Großteil aus dem jodierten Speisesalz und aus Fisch. Und hier müssen wir vor allen Dingen den Seefisch berücksichtigen. Die pflanzlichen Nahrungsmittel haben für die Jodversorgung eine eher untergeordnete Rolle, weil durch die letzte Eiszeit vor ca. 20.000 Jahren doch ein wesentlicher Anteil des Jods aus den Böden gespült wurde und damit eben pflanzliche Nahrungsmittel wie Gemüse oder eben Getreidesorten zu wenig Jod enthalten. Man behilft sich heute damit, dass man natürlich andere Produkte wie eben Milch durch die Zufütterung der Futtermittel, die man den Kühen praktisch gibt, mit Jod anreichert. Aber das ist nicht ganz ausreichend. Eine ausreichende Jodversorgung hätte man dann letzten Endes, wenn man neben dem Jodsalz circa 2 bis 3 Mal in der Woche Fisch essen würde, was natürlich bei kleinen Kindern eher auf Unbehagen stößt und nicht oft sozusagen umgesetzt werden kann, da es denen nicht so schmeckt wie im Erwachsenen später.
Da helfen dann wahrscheinlich auch keine Fischstäbchen, könnte ich mir vorstellen. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn man zu wenig Jod zu sich nimmt?
Wenn Sie zu wenig Jod zu sich nehmen, dann hat die Schilddrüse natürlich nicht genug Jod, um es in die Hormone entsprechend einzubauen. Sie bekommt dann von der Hirnanhangsdrüse, das ist eine übergeordnete Drüse, die sich im Gehirn befindet, den Auftrag, mehr Hormone zu produzieren, versucht praktisch dies zu regulieren, indem sie sich vergrößert. Das heißt, durch die Vergrößerung der Schilddrüse wird versucht, mehr Jod im Organismus, aus dem Organismus einzufangen letzten Endes und zu verwerten. In dieser Vergrößerung liegt allerdings die Gefahr, dass sich mit der Zeit, wenn der Jodmangel nicht behoben wird, Areale bilden, die der normalen Steuerung sich entziehen. Das heißt also zum Beispiel Autonomien, wo praktisch eine Überfunktion entstehen kann, oder aber funktionslose Areale entstehen, die nicht mehr den normalen Schilddrüsenstoffwechsel haben, wie eben Zysten oder andere Knoten letzten Endes.
Kann man auch zu viel Jod im Körper aufnehmen?
Das ist richtig. Man muss bei der Jodversorgung sehr aufpassen. Wenn man bereits eine Schilddrüsenerkrankung hat, sprich eine Überfunktion, wäre es schädlich, von außen zusätzliches Jod zuzuführen. Da muss man ein bisschen berücksichtigen. Normalerweise kann man unbedenklich Speisesalz zu sich nehmen, da man eben, wenn man nur Speisesalz, jodiertes Speisesalz zu sich nimmt, eigentlich die erforderliche Jodmenge nicht überschreiten kann. Das wäre nicht mit dem Leben vereinbar. Viele Menschen müssen ja auch aufgrund ihres Blutdruckes auf eine reduzierte Salzzufuhr achten. Aber es gibt eben Menschen, die bereits eine Überfunktion haben. Und wenn die jetzt noch von außen, sei es durch die Nahrung, sei es aber durch irgendwelche Zusatzmedikamente Jod zuführen, dann können die richtige Überfunktionsstörungen bekommen und dadurch entsprechend Probleme wie Herz-Kreislauf-Störungen, Herzrhythmusstörungen, die dann auch sehr gefährlich werden können. Besonders gefährlich wird es dann in dem Moment, wenn eine unerkannte Überfunktion der Schilddrüse vorliegt und man zum Beispiel ein Kontrastmittel von außen zugeführt bekommt. Die Kontrastmittel enthalten komplexe Jodverbindungen in einer Menge, die praktisch den Organismus überlastet. Und durch die Freisetzung dieser Jodverbindung kann dann die Schilddrüse eben genug Brennstoff bekommen, um diese Überfunktion noch weiter anzuheizen.
Auf die genauen Erkrankungsformen der Schilddrüse wollen wir natürlich dann später noch eingehen. Sie haben jetzt aber schon mal die Unterfunktion und die Überfunktion der Schilddrüse angesprochen. Was handelt sich da genau? Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären.
Bei der Überfunktion der Schilddrüse haben wir im Wesentlichen zwei Ursachen. Das eine kann eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse sein, der sogenannte Morbus Basedow. Hierbei kommt es im Rahmen einer Antikörperbildung, das heißt der Körper, der Organismus, bildet gegen sein eigenes Schilddrüsengewebe sogenannte Antikörper, die im Fall des Morbus Basedow eben die Schilddrüse stimulieren und zu einer vermehrten Hormonproduktion anregen. Diese Hormone werden dann ausgeschüttet letzten Endes und normalerweise wird der Morbus Basedow oder limitiert sich innerhalb eines Jahres selbst. Die andere Form der Überfunktion bedingt durch knotige Veränderungen, die dann entsprechend durch Entkopplung von der Steuerung im Gehirn zu viel Schilddrüsenhormone ins Blut abgeben und dies dauerhaft. Das heißt, hier ist eine Heilung nur möglich, indem Sie die Patienten eine Operation oder Radiotherapie zuführen. Bei der Überfunktion entsprechend hat man dann entsprechend auch Symptome. Ich hatte es schon gesagt, Herz-Kreislauf-Störungen, Herzrhythmusstörungen, also einen beschleunigten Puls, Zittern, Nervosität, Gewichtsabnahme. Es kann zu einem vermehrten Haarausfall kommen, eine Beschleunigung im Magen-Darm-Trakt ist beschrieben. Die Unterfunktion hingegen, wie es der Name sagt, dort wird praktisch oder werden die Körperstoffwechselfunktionen gebremst. Es kommt meistens dazu, dass der Patient eine deutliche Leistungsminderung merkt, die anfangs noch völlig unscheinbar sein kann, auch wenn die Laborwerte bereits erhöht sein sollten, aber dann doch dazu führt, dass der Patient eben im Alltag deutlich eingeschränkt ist, dass er müde wird, dass er entsprechend, auch wenn er zu depressiven Verstimmungen neigt, diese dann auch stärker erlebt letzten Endes, dass er vermehrt Gewicht zunimmt, Wassereinlagerungen können auftreten. Das wäre praktisch das Grundmuster einer Unterfunktion sozusagen.
Schilddrüsenerkrankungen, wie bekommt man so etwas? Ist sowas vererbbar?
Schilddrüsenerkrankungen sind zum einen ein großer Faktor durch den Jodmangel bedingt. Durch den Jodmangel, wie gesagt vorhin, vergrößert sich die Schilddrüse und kann oft diese Veränderungen nicht mehr zurückbilden. Das ist ein sehr, sehr hoher Risikofaktor und wäre auch leicht behebbar. Ein weiterer Risikofaktor ist eben, was Sie gesagt haben, eine familiäre Veranlagung. Das heißt, derjenige, der bereits in der Familie, sei es durch die Eltern, Großeltern, Geschwister, weiß, dass Schilddrüsenerkrankungen vorhanden sind, sollte sich doch gezielt auch seine Schilddrüse mal untersuchen lassen, einfach um dem vorzubeugen und auch vielleicht dann vorbeugend genug Jod zu sich zu nehmen, um überhaupt Schilddrüsenkrankheiten zu vermeiden.
Herr Dr. Däuble, das Thema Erkrankungen der Schilddrüse ist natürlich ein wichtiges Thema. Vielleicht mal ganz kurz angesprochen, welche Erkrankungen gibt es alles?
Also die Schilddrüsenerkrankungen ist eine unheimlich große Zahl. Wenn man da alle von A bis Z nennen würde, dann hat man überhaupt keinen Überblick mehr. Wichtig ist, dass es viele Symptome von Schilddrüsenerkrankungen gibt, die ganz unspezifisch sind. Wenn man zum Beispiel Überfunktionen als Schilddrüsenerkrankung auffasst, da gibt es eben die, die so leicht reizbar sind, nervös sind, das früher aus der Werbung HB-Männchen, das gleich in die Luft geht. Das sind so typische Symptome für Überfunktionserkrankungen der Schilddrüse und da gibt es mehrere Ursachen. Eine Überfunktion, weil eine Autonomie da ist, ein sogenannter heißer Knoten oder mehrere heiße Knoten führen dazu, dass einfach ein zu viel an Schilddrüsenhormon da ist, was der Körper dann so erst einmal versucht, durch seinen Regelmechanismus zu bremsen, aber das funktioniert dann manchmal nicht mehr und dann gibt es langsam beginnend Symptome, eben wie ich es vorher genannt habe. Da gibt es zum Beispiel auch den sogenannten seltenen Morbus Basedow, schon lange beschriebenes Krankheitsbild. Das ist ein Teil der Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, aber meistens kaum zu beherrschen. Andererseits gibt es auch eine Unterfunktion, dass einfach zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden aufgrund von unterschiedlichen Ursachen und entsprechend der menschliche Körper dann auch darauf reagiert mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, zum Teil auch Gewichtszunahme oder Ödembildung, einfach weil der Körper das Hormon nicht hat. Zu sagen ist zum Schilddrüsenhormon, dass jede einzelne Körperzelle Schilddrüsenhormonrezeptoren hat und keine einzige Zelle ohne Schilddrüsenhormon richtig normal funktionieren kann. Deshalb ist dieses zentrale Organ Schilddrüse extrem wichtig.
Sie haben es gesagt, die Symptome, wie sie sich zeigen, es kommt aber durchaus auch vor, dass man gar keine Symptome hat, dass es gar keine Auswirkungen hat. Muss die Schilddrüse dann auch behandelt werden? Muss der Patient dann auch behandelt werden?
Wenn die Schilddrüsenerkrankungen die Hormone zu viel oder zu wenig produzieren, gibt es eben Symptome, die man spürt. Es gibt aber auch normale Schilddrüsenwerte und trotzdem ist die Schilddrüse krank. Wie wir vorhin vom Herrn Diener gehört haben, gibt es eben die sogenannte Jodmangelversorgung. Das führt dazu, dass die Schilddrüse erstmal größer wird und eine größere Schilddrüse wächst nicht automatisch nach außen. Die kann auch mal nach innen wachsen und plötzlich gibt es so ein Globusgefühl im Hals oder Schluckbeschwerden oder mit dem Atmen geht es nicht mehr so ganz, weil die Drüse einfach ein bisschen zu groß ist und dann mechanische Schwierigkeiten macht. Dann sind das die Symptome, ohne dass die Hormonwerte verändert sind und das sollte dann schon therapiert werden. Auf dem Boden dieser Jodmangelsituation gibt es dann aber auch neben der Vergrößerung auch Knotenbildungen in der Schilddrüse und das ist ein Riesenthema, weil so Knoten können ja mal gut, mal böse sein und kein Mensch weiß das von außen, ohne dass man weiterführend eine Diagnostik gemacht hat. Damit wären wir nochmal bei anderen Erkrankungen der Schilddrüse, gutartige Schilddrüsenerkrankungen und bösartige Schilddrüsenerkrankungen. In Deutschland werden ja im Jahr ungefähr 100.000 Schilddrüsenoperationen durchgeführt in der Gesamtbevölkerung und erfreulicherweise haben wir da davon nur 5.000 echte Schilddrüsenkrebserkrankungen, also relativ wenig im Vergleich zu dem, dass sehr viele Menschen Schilddrüsenknoten haben.
Vorhin haben wir auch schon das Thema Kropf angesprochen. Wir kennen ja alle die Bilder noch von früher, wo die Menschen dann mit so einem großen Knoten am Hals rumgelaufen sind. Kommt ja jetzt Gott sei Dank so gut wie überhaupt nicht mehr vor. Was ist ein Kropf überhaupt?
Ein Kropf ist eben das, eine Schilddrüsenvergrößerung, was landläufig als Kropf bezeichnet wird. Einfach die Schilddrüse macht Größe, macht Volumen, um durch die Jodmangelversorgung, durch Größenzunahme zu versuchen, genügend Schilddrüsenhormon zu produzieren. Das bezeichnet man einfach als Kropf.
Kommen wir nochmal zur Schilddrüsenüberfunktion bzw. auch zur Unterfunktion. Wie gefährlich ist so etwas überhaupt? Da es ja behandelt werden muss, geht man davon aus, dass es durchaus eine gewisse Gefahr gibt, oder?
Es gibt Gefahren, die aber auch erfreulicherweise nicht so häufig vorkommen. Es kann bei Überfunktionen bis hin zu einem Koma führen, zu einer Krise, die nennen wir dann ja toxische Überfunktionskrise, wenn man das so auf Deutsch sagen will. Das kann dazu führen, dass die Menschen Intensivstationen brauchen, beatmet werden müssen, das Herz rast und die Menschen können ohne eine intensive Therapie tatsächlich auch daran versterben. Das kommt aber sehr, sehr selten vor, ist aber dann trotzdem wichtig, dass man es erkennt, dass man es richtig therapiert und dass man langfristig natürlich wieder eine normale Funktion der Schilddrüse erreicht.
Sie haben vorhin schon den heißen Knoten und den kalten Knoten angesprochen. Was ist das genau, beziehungsweise was ist da der Unterschied?
Also heiße und kalte Knoten haben keinen Temperaturunterschied. Das ist mal ganz wichtig. Die Diagnose eines heißen und kalten Knotens ist eine sogenannte scintigraphische Diagnose. Es gibt ja verschiedene Untersuchungsmethoden, da kommen wir später nochmal drauf. Und eine davon ist eben die sogenannte Scintigraphie, dass also Technetium appliziert wird, was in der Schilddrüse dann angereichert wird. Und dann wird da davon ein Bild gemacht, weil das sind kleine Strahler, in Anführungszeichen. Und dort, wo viel Speicherung, Anreicherung in der Schilddrüse ist, das bezeichnen wir als warm oder heißen Knoten, also dort, wo viel Aktivität ist, viel Funktion ist, und auf der anderen Seite dort, wo keine Funktion abgebildet wird, gibt es keine Abstrahlung, und damit ist das ein sogenanntes kühles oder kaltes Areal. Was dann da dahinter steckt, ist wieder ein anderes Thema.
Stichwort Morbus Basedow, um was handelt es sich dabei genau?
Also der Morbus Basedow oder im Englischen die Graves' Disease, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das bedeutet, der Körper produziert gegen sich selbst Antikörper und diese Antikörper reagieren an der Schilddrüse. Das Besondere beim Basedow ist, dass es sogenannte TSH-Rezeptor-Antikörper sind. Das bedeutet, das Hormon, was die Schilddrüse normalerweise stimuliert, über das Gehirn gesteuert, ist durch diese Autoantikörper quasi völlig freigegeben, und diese Antikörper, die der Körper produziert, ohne irgendeine Regulation, treten so auf der Schilddrüse aufs Gaspedal, dass die einfach ungebremst Schilddrüsenhormon produziert.
Ein Begriff, der auch immer wieder fällt beim Thema Schilddrüse, ist Hashimoto. Um was handelt es sich dabei oder wer ist das? Hört sich an wie ein japanischer Samurai-Kämpfer.
Also die Hashimoto-Thyreoiditis ist die andere Form einer Autoimmunerkrankung. Auch hier bildet der Körper gegen Zellen in der Schilddrüse Antikörper, nur erreichen die dann im Verlauf der Erkrankung genau das Gegenteil. Es kommt zu einer Unterfunktion, weil Schilddrüsengewebe durch diese Reaktion mit den Antikörpern kaputt geht. Das kann am Anfang einer Erkrankung mal kurzfristig überfunktionieren, aber im Ende der Erkrankung ist es eine Unterfunktion mit allen Symptomen einer Unterfunktion. Normalerweise muss man das weder operativ noch sonst wie behandeln, sondern die Menschen brauchen Schilddrüsenhormon, um wieder eine normale Schilddrüsenhormonlage zu haben.
Wenn jetzt jemand bei sich selber feststellt oder die Ahnung hat, Mensch, irgendwas, glaube ich, könnte mit meiner Schilddrüse nicht stimmen oder ich habe die Symptome, die Sie eben jetzt auch genannt haben, was mache ich da am besten?
Also am einfachsten ist es natürlich erst einmal einen Hausarzt, einen Internisten, einen Endokrinologen einfach erzählen, was man hat. Der wird dann sehr schnell die richtige Richtung einschlagen, und die einfachste Untersuchung ist natürlich neben der klinischen Untersuchung Laborwerte zu machen. Schilddrüsenwerte kann man relativ einfach bestimmen. Wenn man schon spürt, vielleicht ist die Schilddrüse etwas vergrößert, kann man Ultraschall der Schilddrüse machen und hat dann schon in die Richtung am meisten Diagnostik gemacht. Und dann, wenn es dort was Pathologisches rauskommt, dann muss man eben weiterführende Diagnostik machen.
Herr Diener, jetzt haben wir schon das Thema Diagnostik angesprochen. Wie sieht denn generell die Untersuchung aus, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich glaube, irgendwas stimmt mit meiner Schilddrüse nicht? Ich glaube, da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten dann.
Ja, in der Regel fängt die Untersuchung damit an, dass man den Patienten nach seinen Beschwerden befragt. Das heißt also, man erhebt eine genaue Krankengeschichte, eine sogenannte Anamnese, indem man fragt, wie lange die Beschwerden schon bestehen, was denn überhaupt für Beschwerden bestehen. Man kann die Schilddrüse tasten, das heißt also, man versucht sie zu tasten. Das ist eigentlich das Einfachste, was auch die Hausärzte machen können, wenn sie kein Schallgerät besitzen. Und als Leitmethode hat sich heutzutage der Ultraschall etabliert. Das heißt, mit den heutigen Ultraschallgeräten können Sie sehr kleine Schilddrüsenveränderungen, kleine Knoten von sogar nur 2 bis 3 Millimetern Größenausdehnungen sehen letzten Endes. Sie können mit dem Ultraschall Verlaufskontrollen machen, Sie bestimmen das Volumen der Gesamtschilddrüse, Sie können das Aussehen der Schilddrüsenknoten sich angucken, die Größe der Schilddrüsenknoten und die Änderung wichtig im Verlauf. Und wenn Sie Schilddrüsenknoten haben, die über 1 Zentimeter Größenausdehnung besitzen, führen Sie in Deutschland speziell meistens eine Scintigraphie durch. Das heißt also, Sie applizieren eine leicht radioaktive Substanz, die sich praktisch in der Schilddrüse anreichert. Das funktioniert genauso wie die Jodaufnahme in die Schilddrüse, nur dass das Technetium, was wir dabei verwenden, eben die Schilddrüse nach relativ kurzer Zeit wieder verlässt, weil es nicht in die Schilddrüsenhormone eben eingebaut werden kann. Und in dieser Scintigraphie, Herr Deuppel hat es gerade angesprochen, können wir dann praktisch unterscheiden, ist der Knoten, den wir im Ultraschall eben gesehen haben, eben ein sogenannter heißer Knoten oder ein kalter Knoten. Die heißen Knoten machen in der Regel eine Überfunktion, sind aber so gut wie immer gutartig und man muss sie einfach im Verlauf kontrollieren, um zu schauen, ob sie sich im Verlauf vergrößern und eine zunehmende Stoffwechselrelevanz einer eventuellen Überfunktion auftritt. Die kalten Knoten, das sind die, die besonders interessieren, weil kalte Knoten auch mal bösartig sein können. Die meisten sind es zwar nicht, aber die kalten Knoten werden daraufhin weiter abgeklärt. Zum Beispiel durch eine sogenannte Feinnadelpunktion. Dabei wird unter Ultraschallkontrolle eine kleine, wie der Name schon sagt, Nadel in diesen Knoten hineingeführt und ein paar wenige Zellen gewonnen durch Aspiration, das heißt also durch Ansaugen mit einer Spritze und diese Zellen dem Pathologen zur Verfügung gestellt, der dann entsprechend diese Zellen sich unter dem Mikroskop anschaut und entsprechend eine Klassifizierung durchführt und sagt, es sind gutartige oder bösartige Zellen.
Ich will noch mal ganz kurz auf die radioaktive Substanz zurückkommen. Das ist ja immer, wenn das jemand hört, Radioaktivität, ist sowas gefährlich?
Nein, also ich glaube, die meisten Nuklearmediziner sterben eines natürlichen Todes und die verwendete Substanz ist ein ganz leichter radioaktiver Strahler. Das ist das sogenannte Technetium. Technetium gewinnen wir Nuklearmediziner durch einen sogenannten Generator, der praktisch vor Ort in den nuklearmedizinischen Einrichtungen vorgehalten wird. Und man sagt, dass man ihn melkt. Das heißt also, arbeitstäglich wird die entsprechende Menge an Technetium gewonnen aus der Muttersubstanz, die Molybden heißt. Und dieser Generator wird praktisch wöchentlich ausgetauscht. Die Halbwertszeit von Technetium ist nur 6 Stunden. Und die biologische Halbwertszeit ist sogar noch kürzer, wenn Sie entsprechend die Trinkmenge erhöhen, um es praktisch bei nierengängigen radioaktiven Elementen sozusagen schneller auszuscheiden.
Wie schwierig oder leicht ist es generell, eine Schilddrüsenerkrankung festzustellen?
So schwierig ist das gar nicht mal, wie ich angeführt habe. Eigentlich kann das in jeder hausärztlichen Praxis oder jeder bei sich selbst machen, indem er einfach mal seinen Hals tastet. Größere Knoten, vergrößerte Schilddrüsen lassen sich auf diese Weise bereits feststellen. Man kann auch dann den ersten Eindruck über einen eventuellen Herdbefund, also einen Knoten, gewinnen. Ist er noch gut schluckverschieblich? Hat er eine besondere Konsistenz? Das heißt also, ist er derb oder ist er eher weich? Was auch ein Kriterium für Gut- oder Bösartigkeit darstellen kann. Und indem man sich auch vor den Spiegel einfach stellt und sieht, da ist ja plötzlich irgendwas. Es kann über Nacht eine Zyste eingeblutet haben, sodass am nächsten Morgen eine Schwellung im Bereich der Schilddrüse vorliegt. Also diese Untersuchungen kann jeder bei sich selbst vornehmen letzten Endes. Und über die Ultraschallgeräte, die praktisch heutzutage in jeder Praxis vorhanden sind, kann man die erste Information über das Aussehen, die Größe der Schilddrüse und eventuell vorhandene Herdbefunde eigentlich gewinnen. Und natürlich auch über die Laborparameter, die ich eben noch nicht angesprochen habe. Das heißt, Sie können die Stoffwechselfunktion der Schilddrüse bereits abklären durch einen kleinen Test, nämlich das TSH, das sogenannte thyroidea-stimulierende Hormon, was aus der Hypophyse ausgeschüttet wird und die Schilddrüsenhormonsynthese eben stimuliert oder bremst.
Dankeschön zunächst mal meinen Gästen von heute. Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Wir sprechen über die Schilddrüse und welche Probleme sie verursachen kann. Der Medizintalk am Donnerstagabend. Herzlich willkommen, ich bin Christoph Grabner. Sie regelt unzählige Stoffwechselvorgänge in unserem Körper, kann uns überaus aktiv oder sehr lethargisch machen. Die Schilddrüse, ein schmetterlingsförmiges Organ unterhalb des Kehlkopfes. Sie zählt zu den meist operierten Organen, wenn sie sich krankhaft zu einem Kropf vergrößert oder zu viele oder zu wenige Hormone produziert. Wir sprechen heute über das Thema Schilddrüse. Meine Gäste sind die Chefärzte der allgemeinen viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie Traunstein-Trosberg, Dr. Rolf Schauer und Dr. Joachim Däuble. Außerdem der leitende Arzt der Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, Jürgen Diener. Herr Dr. Däuble, jetzt haben wir ja schon viel über Schilddrüsenerkrankungen gehört. Wie funktioniert denn die Therapie? Ich denke mal, da muss man große Unterschiede machen, oder?
Da muss man sehr große Unterschiede machen, ganz genau. Jetzt fragen Sie mich natürlich als Chirurgen und auch Chirurgen haben schon die Idee gehabt, dass es auch nicht-chirurgische Therapien gibt. Und in einer Patientenkarriere, in Anführungszeichen, kann man schon sagen, dass zunächst einmal das konservative Vorgehen klar im Vordergrund steht. Schilddrüsenüberfunktionen werden zunächst einmal thyrostatisch behandelt. Das bedeutet, den Patienten erstmal wieder in eine sogenannte euthyroide Stoffwechsellage zu bringen. Das bedeutet, dass die Überfunktionssymptome beherrscht sind. Während dieser Zeit muss man eben rauskriegen, warum die Überfunktion da ist und ob diese behandelt bedürftig ist oder nicht. Unterfunktion ist auch klar, da muss man Schilddrüsenhormone zuführen, damit eben das normale Stoffwechsellage wieder erreicht ist.
Das wäre jetzt mal eine nicht operative Methode. Ich denke mal, es gibt auch noch die ein oder andere sonstige nicht operative Methode, oder?
Genau, diese nicht, also konservatives Vorgehen ist es meistens am Anfang bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen das übliche Vorgehen. Konservativ bedeutet, dass manche Schilddrüsenvergrößerung durch die Gabe von Schilddrüsenhormon und Jodid in Kombination auch eine Verkleinerung der Schilddrüse wieder erreichen. Neben dem Effekt, dass Knoten zurückgehen können, zum Teil 30-40%, sodass der Patient unter Umständen auch mit der reinen konservativen Therapie auch austherapiert ist und dann in eine Nachbeobachtung oder Beobachtungsphase geht. Zu sagen, und vorhin haben wir über das Jod gesprochen, ist, dass die Jodversorgung in Deutschland nach unseren vorliegenden Studien unter 100 Mikrogramm pro Tag pro Mensch ist und eigentlich braucht der Mensch 200 Mikrogramm. Egal, ob man jetzt Speisesalz jodiert verwendet oder viel Seefisch ist, das reicht in aller Regel nicht. Es sei denn, man würde Trinkwasser jodieren oder Industriesalz jodieren, sodass man einfach eine größere Menge bekommt. Diese Jodid-Kleinmoleküle sind für die Schilddrüse absolut lebensnotwendig, damit sie normal funktioniert. Viele Menschen nehmen das einfach, weil es relativ einfach einzunehmen ist, um da eine Prophylaxe zu haben, dass die Schilddrüse normal funktioniert. Das ist im Prinzip auch schon eine Form von Therapie.
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man Tabletten verschrieben bekommt, was ja bei vielen Patienten passiert, sind diese Tabletten dann ein Leben lang zu nehmen?
Die Tabletten, wenn sie Schilddrüsenhormon und Jodid beinhalten, das sind in aller Regel lebenslang einzunehmende Tabletten, da ja eine Erkrankung der Schilddrüse vorliegt und die Erkrankung selbst ja dann nicht anders behandelt ist, dann muss man das einnehmen. Bei einer Überfunktion ist es anders. Überfunktion wird ja durch eine Art Bremse der Jodaufnahme in die Schilddrüse gesteuert, dass das wieder normal ist von den Werten her. Die kann man aber nicht lebenslang an sich einnehmen, denn sie hat auch andere Nebenwirkungen, was das Schilddrüsenhormon selbst nicht hat. Nebenwirkungen zum Beispiel auf die Blutbildung oder dass es nicht vertragen wird, dass es einem schlecht ist oder dass man halt dadurch in eine Unterfunktion kommt. Da sollte dann eher eine Therapie angestrebt werden, die operativ oder zum Beispiel eben auch als Radiotherapie ist. Und dann wären wir eben bei den anderen Themen, die man, wie man Schilddrüsenerkrankungen auch therapieren kann.
Sie haben jetzt die Radiotherapie angesprochen. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Radiotherapien, hat Herr Diener vorhin schon angesprochen, ist bei einer Überfunktion sehr einfach anzuwenden. In Deutschland aufgrund der Gesetzeslage ein bisschen schwieriger, weil es wird dann auch eine radioaktive Substanz appliziert in Form von Kapseln und dann ist der Mensch vorübergehend selbst ein Strahler und dann unterliegt er dem Strahlenschutzgesetz und muss dann für 3 Tage auch abgeschirmt in Quarantäne sein. In Ländern außerhalb von Deutschland, zum Beispiel auch in Österreich, ist sowas ambulant möglich, in den USA ist es ambulant möglich und da werden diese Therapien sehr viel häufiger eingesetzt, weil die Verfügbarkeit einfach einfacher ist. In Deutschland sind diese Quarantäneplätze wesentlich seltener zur Verfügung, sodass diese Therapieoption häufig auch daran scheitert. Es ist eine rein funktionelle Therapie. Schilddrüsengewebe wird durch das radioaktive Jod zerstört, aber verbleibt im Körper. Aber damit kann man trotzdem die Überfunktion beherrschen. Es gibt Patienten, die können gar nicht, weil sie so schlecht beieinander sind, operiert werden, dass dann das eine gute Alternative ist.
Hört sich gefährlich an. Gibt es da Nebenwirkungen?
Nebenwirkungen gibt es ein bisschen. Das kann mal sein, dass die Schilddrüse anschwillt, dass man dann vorübergehend Heiserkeit, Schluckstörungen und so weiter hat. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz günstig, dass die Patienten unter ärztlicher Beobachtung sind für die Tage, die sie dann in Quarantäne sind. Aber ansonsten nach 3-4 Tagen ist es komplett abgeklungen, ist dann auch wieder raus aus dem Körper. Und aufgrund der Strahlen, die da mehr oder weniger entstehen, gibt es sehr, sehr selten quasi Veränderungen jetzt auf genetischer Ebene. Ja, man bekommt weniger als bei 2 Transatlantikflügen an natürlicher Strahlung ab. Also eher eine harmlose Geschichte.
Sie haben vorhin gesagt, der Patient ist dann ein Strahler. Deshalb in Deutschland muss er erstmal in Quarantäne, in anderen Ländern nicht. Wie sehr strahlt er denn? Besteht da wirklich eine Gefahr für andere Menschen, wenn da ein Kontakt besteht?
Also eine Gefahr besteht da für andere Menschen an sich nicht, aber es ist eben auch in Deutschland das Strahlenschutzgesetz. Da sind wir eben ein bisschen genauer vielleicht als Länder außerhalb Deutschlands. Aber insgesamt ist es jetzt keine sehr gefährliche Sache oder dass dadurch dann Angehörige bedroht werden könnten. Aber das Problem ist halt, man scheidet das via naturalis aus, über den Urin, über den Stuhlgang. Und dann ist das natürlich auch vorübergehend strahlend und das muss eben gesondert entsorgt werden nach deutschem Gesetz. Wenn das ganz normal über Kläranlagen und so weiter geht, das hört dann nach ein paar Tagen auf. Also da kann man nicht erwarten, dass da irgendwelche Schäden entstehen. Und es sind ja auch nicht die wahnsinnig großen Mengen, ja, die letztendlich freigesetzt werden. Aber es ist bei uns da ein Gesetz und damit ist es so geordnet und dann passiert gar nichts.
Kommen wir jetzt zur operativen Therapie. Sie haben schon gesagt, Sie sind Chirurg, also der Experte auf diesem Gebiet. Wie muss man sich eine operative Therapie vorstellen?
Also Schilddrüsenoperationen, ich habe vorhin ja gesagt, es gibt etwa 100.000 Operationen pro Jahr in Deutschland. Ist, manche sagen Brot- und Butterchirurgie, einfach deshalb, weil es eben sehr häufig in sehr vielen Abteilungen mit einer guten Patientensicherheit, guten Qualität durchgeführt wird. Es sind Operationen, die das Ziel haben, krankes Schilddrüsengewebe zu entfernen, gesundes, wenn möglich, zu belassen. Und hierzu braucht es dann einer operativen Strategie. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass der Chirurg zusammen mit dem Patienten und vielleicht auch mit dem Diagnostiker sich klar überlegt, welches Konzept braucht dieser Patient. Die Patienten haben ja schon eine gewisse Ärztekarriere hinter sich und es werden ja nicht alle Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen automatisch auch dem Chirurgen vorgestellt. Wir bekommen das her, selektioniert die Patienten und bei denen ist meistens schon klar, dass sie operiert werden müssen und trotzdem sollte der Chirurg sich noch überlegen, wie und was er da genau mit dem Patienten macht. Individualisiert heißt, dass wir eine Strategie verfolgen, dass der Patient möglichst mit einer einzigen Operation Zeit seines Lebens dann auch behandelt ist. Das heißt, kein Rezidiv kommt, keine weiteren Gefahren bestehen. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf mögliche Komplikationen zu sprechen. Es ist eine Operation, die eine sehr große Sicherheit erfordert, sowohl vom Chirurg, weil es bei einem Patienten um wichtige Strukturen geht. Am Hals, klar, das weiß jeder, da gibt es sehr viele Sachen. Für uns sehr wichtig ist da der Stimmbandnerv und die Nebenschilddrüsen als zwei wesentliche Faktoren, die direkt an der Schilddrüse gelegen sind, zu nennen. Und die muss man, da muss man wissen, was man macht.
Das kann ich mir vorstellen. Für viele Patienten ist natürlich die große Frage, wie gefährlich ist so etwas? Können Sie dem Patienten so die Angst ein bisschen nehmen? Wie oft kommt es vor, dass vielleicht so ein bisschen das ein oder andere verletzt wird, was nicht verletzt werden sollte?
Wir müssen so sagen, wenn ein Patient zu einer Schilddrüsenoperation ins Krankenhaus kommt, da hängen die Trauben sehr hoch. Es ist an sich erstmal ein gesunder Mensch, der ein Problem hat, das operativ saniert werden soll. Und wenn es jetzt nicht den Verdacht, dass es was Bösartiges ist, dahinter steht, dann muss das auch perfekt werden. Und dazu hat jetzt in den letzten gut 10-12 Jahren haben sich viele Verbesserungen nochmal eingestellt, vor allen Dingen was den sogenannten Stimmbandnerven angeht, ist eine große Sicherheit erreicht worden durch das sogenannte Neuromonitoring. Das bedeutet, wir können während der Operation den Stimmbandnerv nicht nur sehen, die meisten von uns tragen Lupenbrillen, dass man so 2,5 Mal das Ganze vergrößert hat, sondern auch während der OP testen können, ob das wirklich der Nerv ist und ob er funktioniert. Das ist ein bisschen ein kompliziertes System, aber hat jetzt in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr eine Verbesserung erfahren, sodass wir während wir operieren wissen, es ist der Nerv und er funktioniert. Und wir können auch während dem Operieren sehen, wenn wir etwas anstellen, verändert sich das Signal, dass man da besonders aufpassen muss. Und damit bekommt man eine große Sicherheit für den Patienten. In Zahlen ist man in Deutschland etwa bei einer Gefahr von 1%, dass man eine Stimmbandnervschädigung erlebt oder erhält.
Also Sie können die Patienten da durchaus beruhigen, wenn man hierher kommt wegen einer Schilddrüsenerkrankung und die wird operativ behandelt, dann besteht keine große Gefahr.
Da besteht keine große Gefahr. Egal, wer die Schilddrüse operiert, das sind ja manchmal dann auch trotzdem Ausbildungseingriffe. Es ist immer ein erfahrener Chirurg, ob Chef oder Oberärzte, die schon hunderte von Schilddrüsen operiert haben. Und wenn es dann während dem Operieren ein bisschen knifflig wird, dann ist immer der Erfahrenste an der gefährlichsten Stelle. Und damit minimieren wir das Risiko, dass Stimmbandnervverletzungen oder vorübergehende Schäden einfach entstehen.
Sie haben vorhin nichtsdestotrotz Komplikationen angesprochen, haben gesagt, da könnte man noch was drüber erzählen. Was gibt's über Komplikationen zu sagen?
Also die ganz allgemeinen Komplikationen, darüber muss man wenig sagen. Es ist klar, wenn operiert wird, kann mal etwas bluten oder nachbluten, einen Bluterguss geben. Das ist erfreulicherweise auch in der Schilddrüsenchirurgie sehr selten. Und wenn es passiert, dann passiert es immer unheimlich kurz nach der Operation, innerhalb der ersten 6 Stunden. Wenn es passiert, dann erwischt man da 50% aller. Je länger nach der OP, desto seltener kommt da was. Aber diese allgemeinen Komplikationen, das denke ich, ist jedem klar. Aber die zweite neben dem Stimmbandnerv ist eben die Nebenschilddrüse. Die Nebenschilddrüse ist ein ganz kleines Organ, Größenordnung 1 Gramm, hat ein bisschen eine andere Farbe als die Schilddrüse, liegt aber direkt hinter der Schilddrüse. Dieses kleine Organ ist so toll im menschlichen Körper, dass wir gleich 4 davon haben, aber ist dafür zuständig, dass unser Kalziumhaushalt in Ordnung ist. Bei einer Operation sehen wir diese Nebenschilddrüsenkörperchen, versuchen sie zu schonen, aber manchmal reicht es, dass die schlicht und ergreifend ein bisschen beleidigt sind und das führt sehr schnell innerhalb von einem Tag zu einer Absenkung des Kalziumspiegels in der Blutbahn und das ist sehr unangenehm für den Patienten, denn es gibt so Kribbeln, Kribbelparästhesien, vielleicht auch bis um den Mund herum. Ist unangenehm, aber sehr einfach zu beherrschen, indem man einfach Kalziumtabletten für ein paar Tage wieder appliziert und dann normalisiert sich das wieder. In aller Regel sind wir da in der Größenordnung 3% aller Patienten, die da vorübergehend ein Problem haben.
Nichtsdestotrotz, wenn man operiert wird, muss man dann trotzdem noch danach Tabletten nehmen oder wie schaut es da aus?
Also wenn wir operieren, verfolgen wir eine gewisse Strategie und da ist es so, dass wir vorübergehend die letzten 2-3 Jahre so ein bisschen einen Switch zu sehr radikalem Vorgehen durch Studien alles sehr gut untermauert gehabt haben, dass man in Deutschland mehr oder weniger immer fast die komplette Schilddrüse entfernt hat. Das ändert sich gerade wieder ein bisschen, dass wir sagen, wir entfernen auf jeden Fall auf einer Seite die ganze Schilddrüse, dort wo eben die Knoten oder das Gefährliche ist und auf der anderen Seite das, was erkrankt ist, aber wir belassen auch einen gewissen Rest. Dieser Rest ist aber zu klein, dass die normale Schilddrüsenfunktion erreicht wird und deshalb sollten die Patienten nach der Operation auf jeden Fall Schilddrüsenhormontabletten einnehmen, um das Rezidiv zu verhindern und vor allen Dingen wieder normale Schilddrüsenhormonfunktion zu haben, ohne dass die Schilddrüse wachsen muss.
Herr Dr. Schauer, jetzt haben wir schon viel über das Thema Schilddrüse gehört. Jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber reden, wie hier im Landkreis Traunstein eigentlich die Struktur ist, damit Schilddrüsenpatienten auch besonders gut geholfen werden kann. Was gibt es da dazu zu sagen?
Okay, also wir haben jetzt, wie gesagt, haben Sie ja schon gerade erwähnt, viel gehört zur Diagnostik, ja, zu den grundlegenden Erkrankungen, zur operativen Therapie, zur konservativen Therapie. Jetzt ist die Frage, was soll der Patient konkret machen, der bei sich vermutet, dass er irgendeine Schilddrüsenerkrankung hat? Ja, wie erwähnt, kann es ja sein, dass plötzlich ein Druckgefühl im Hals auftritt oder beim Schlucken, Globusgefühl und so weiter, oder er sieht plötzlich Knoten wachsen. Was soll der Patient dann machen? Das Erste, was der Patient machen sollte, ist tatsächlich zu seinem Hausarzt zu gehen. Mit den Hausärzten hier im Landkreis haben wir sehr, sehr gute Kontakte und auch sehr, sehr gute Erfahrungen in der täglichen Zusammenarbeit. Das muss man hier auch nochmal ganz explizit erwähnen. Und dort wird sicherlich auch schon die initiale Diagnostik gemacht werden. Häufig schon Ultraschall, aber auch ganz häufig eben Laboruntersuchungen, sodass man dann eine erste Idee hat, welche Schilddrüsenerkrankung hier zugrunde liegen könnte. Und was wir jetzt anbieten hier im Verbund Traunstein-Trostberg ist eben, und das ist, sehen wir als großen Vorteil für die Patienten, dass wir unter einem Dach zur bestimmten Zeit wöchentlich eine Schilddrüsensprechstunde anbieten, bei der sämtliche Fachrichtungen auch anwesend sind. Jetzt müssen wir mal reichen. bei der sämtliche Fachrichtungen anwesend sind, die Sie auch hier jetzt gerade gehört haben, wir von der Chirurgie, Herr Diener von der Nuklearmedizin, aber auch Internisten, weil häufig sind Schilddrüsenerkrankungen auch assoziiert noch mit anderen internistischen Erkrankungen, die das Herz zum Beispiel betreffen. Und diese Disziplinen sind hier während der Schilddrüsensprechstunde anwesend, sodass man innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit die Dinge machen kann, die vielleicht in der hausärztlichen Praxis nicht alle erledigt werden können. Wir können auch sozusagen eine zweite Meinung abgeben zur weiteren geplanten Diagnostik oder zur weiteren geplanten Therapie, sodass wir hier, wenn wir den Patienten einmal sehen, der Patient dann nach Hause gehen kann und eine entsprechende einen entsprechenden Vorschlag zur weiteren Diagnostik oder zur Therapie dann erhält. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr großer Vorteil.
Seit wann gibt es diese Möglichkeit der gemeinsamen Sprechstunde?
Diese Möglichkeit gibt es jetzt mittlerweile seit mehreren Monaten. Wir haben uns ja auch erst sozusagen über die Klinikgrenzen hinweg zusammengefunden. Und das ist auch ein gewisser Aufwand, diese Strukturen erstmal hier zu schaffen, um hier wirklich eine effiziente Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen zu gewährleisten, sodass wir hier also auch jetzt in diesem Bereich schon Erfahrung eben haben. Und die Patienten, die wir bisher so gesehen haben, haben wir auch entsprechend so mit einem Therapievorschlag nach Hause schicken können.
Wie schwierig ist es denn generell, wenn man sich mit Ärzten anderer Fachrichtungen trifft und über ein Thema spricht? Ich kann mir vorstellen, da hat ja jeder wahrscheinlich eine andere Meinung.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das war zumindest jahrzehntelang der Normalfall. Gott sei Dank ist es aber wirklich eigentlich ein Thema der Vergangenheit. Es gibt viele, viele Themen in der Klinik und auch außerhalb der Klinik, wo es überhaupt nicht mehr möglich ist, dass Patienten nur von einer Fachrichtung betreut werden. Es gibt nahezu keine Erkrankung mehr. Ich erwähne jetzt bloß mal zum Beispiel Tumorerkrankungen. Da ist es gang und gäbe, dass man hier mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeitet. Es ist aber in der Tat bei der konkreten Umsetzung eine gewisse Arbeitsaufwand, sich da zusammenzufinden und die Strukturen auch zu schaffen, damit man das auch in der gewünschten Art und Weise auch umsetzen kann. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Und ich denke auch, dass uns das auszeichnet. Im Endeffekt ist es ja so, dass dadurch der Patient im Mittelpunkt steht. Ja? Und die einzelnen Disziplinen gruppieren sich um den Patienten und versuchen zusammen dann das günstigste Vorgehen für den Patienten zu eruieren. Das mag mal die Chirurgie sein, aber Sie haben es ja gehört jetzt in den Vorgesprächen von Herrn Däuble und auch von Herrn Diener, dass die operative Therapie selbstverständlich längst nicht die einzige ist, sondern ganz viele Patienten rein konservativ behandelt werden müssen.
Wie reagieren die Patienten da, wenn die auf einmal mit mehreren Ärzten konfrontiert ist? Normal sagt man ja, habe ich mit einem Arzt zu tun, der sagt mir dann meine Diagnose, der sagt mir dann, wie ich behandelt wäre. Plötzlich steht man 3, 4 Medizinern gegenüber.
Das ist richtig. Das kann grundsätzlich auch, sagen wir so, auch ein Problem darstellen. Deswegen ist eben ganz wichtig, dass man eine gemeinsame Sprache hat, ja, und dass hier die Diskussion über das weitere Vorgehen auch wirklich abgestimmt wird, sodass der Patient hinterher tatsächlich nur einen einzigen Vorschlag hat, der vorher mit den einzelnen Disziplinen abgestimmt worden ist. Nichts ist schlimmer, als wenn der Patient von einer Fachrichtung dieses hört und von einer anderen Fachrichtung was anderes. Das verunsichert den Patienten natürlich. Und letztlich ist die Entscheidung über die geplante Therapie oder geplante Diagnostik auch immer abgestimmt, dann sowieso mit dem Patienten, aber auch mit dem zuständigen Hausarzt. Ja. Ohne diese Kolleginnen und Kolleginnen geht es überhaupt nicht.
Wenn es um das Thema Information geht, da habt ihr ja auch am kommenden Samstag eine Veranstaltung. Um was handelt es sich dabei da?
Ja, wir wollen einfach auch nach außen hin klar machen, insbesondere halt für einfach Interessierte oder Patienten oder ehemalige Patienten. Selbstverständlich alle Gruppen, die daran Interesse haben, sich über die Schilddrüse insgesamt zu informieren, haben wir eine Informationsveranstaltung jetzt diesen Samstag am 20. Juli geplant von 10 bis 14 Uhr im Gesundheitszentrum, das heißt das ehemalige Annette-Kolb-Gymnasium an der Hauptstraße. Sind alle herzlich eingeladen. Hier werden Experten ihre Vorträge halten zu verschiedenen Themen, ja grundsätzlich zur Erkrankung der Schilddrüse, zur möglichen Diagnostik, zu möglichen Therapien. Die Teilnehmer können jederzeit alles fragen, was sie schon immer interessiert. Und wir bieten auch im Rahmen dieser Veranstaltung an, dass wir einfache Diagnostik auch direkt vor Ort vorführen. Und diejenigen, die sich da eine Schilddrüse mal kurz untersuchen lassen wollen, können das dann auch dort gerne tun.
Also das ist dann wirklich kein Kongress für Mediziner, sondern da ist die Öffentlichkeit gefragt und da kann sich auch der Patient, der Laie über die Schilddrüse informieren.
Das ist völlig richtig. Wir machen ja auch regelmäßig natürlich Informationsveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen für Hausärzte, für niedergelassene Kollegen, für andere Krankenhausärzte. Diese Veranstaltung jetzt richtet sich aber ganz explizit an den medizinischen Laien. Und wir hoffen natürlich, dass wir regen Zuspruch finden und dass die Menschen jetzt hier im Landkreis dieses Angebot auch mal aufnehmen. Und wir sind schon ganz gespannt. Von unserer Seite können wir garantieren, dass wir hier wirklich Experten hier zu Wort kommen lassen, sodass es auch für die Leute sehr, sehr informativ sein wird.
Dankeschön an meine drei Gäste von heute, die Chefärzte der Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasiven Chirurgie Traunstein-Trostberg, Dr. Rolf Schauer und Dr. Joachim Däuble, sowie der leitende Arzt der Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, Jürgen Diener. Das war der Medizintalk für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.